Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Sophie Stiegler am Mikrofon. Und wir wühlen ein bisschen in der Erde, im Matsch, in der Erde von Gräbern und noch in Dingen, die man eigentlich wirklich nicht gerne anfasst. Da suchen wir nach neuen Antibiotika, denn unsere beliebten Waffen gegen Bakterien, die werden stumpf. Außerdem schauen wir aufs Wetter. Und zwar das der nächsten Jahrzehnte. Wie viele richtig heiße Tage erwarten uns da eigentlich? Zuerst aber ein aktuelles Thema. Wir hören es die ganze Zeit in den Nachrichten. Die beiden Nord Stream Gas Pipelines haben Löcher, wahrscheinlich verursacht durch Explosionen. Jedenfalls kann man anhand seismologischer Messungen sehen, dass es Erschütterungen im Wasser gab und nicht etwa am Boden, wie zum Beispiel bei Erdbeben oder Unterwassererdrutschen. Jetzt könnte man sagen, ist ja gut, dass durch die Rohre gerade gar kein Erdgas von Russland fließt. Aber die Pipelines sind nicht leer. Laut dem Betreiberkonsortium sind sie mit technischem Gas gefüllt. Was genau das heißt und was das austretende Gas für die Umwelt und vor allem das Klima bedeutet, dazu hat die Deutsche Umwelthilfe eine eigene Rechnung angestellt. Darüber habe ich mit Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Krenner gesprochen. Was weiß man denn eigentlich darüber, womit die Pipelines aktuell gefüllt sind?
Also es sind ja zwei Pipelines mit jeweils zwei Strängen. Die Nord Stream 1 Pipeline, die ja schon länger im Betrieb ist, ist mit Methan, also mit Erdgas gefüllt, beide Stränge. Und die Nord Stream 2 Pipeline ist voraussichtlich auch mit Methan gefüllt. Das Unternehmen Gazprom hat immer von technischen Gasen gesprochen, aber nach unseren Informationen ist das eben auch Methan. Man hat da einfach damit gerechnet, dass irgendwann dann mal auf deutscher Seite der Hahn aufgedreht wird. Insofern ist das alles Erdgas, Methan und damit ein hochpotentes Treibhausgas, was da unter der Ostsee schlummert und jetzt entweicht.
Man kann ja auf der Meeresoberfläche tatsächlich so weiße Flecken sehen, wo dieses Gas hochsprudelt und das Wasser eben aufwirbelt. Wenn das Gas jetzt tatsächlich nach und nach komplett entweicht in den kommenden Tagen, wie es das Nord Stream 2 Konsortium auch befürchtet, was bedeutet das für die Unterwasserwelt in der Umgebung?
Also für die Unterwasserwelt ist es natürlich nicht gut. Es gibt schon lokale Effekte. Da hat es ja mehrere Explosionen gegeben. Die haben natürlich das unmittelbare Umfeld zerstört. Dann ist es auch so, das weiß man, man kann an Gas ersticken. Es kann auch sein, dass da Meerestiere ersticken. Aber das ist eine lokale Auswirkung. Erstmal ist Methan nicht giftig und Methan löst sich dann auch nicht im Wasser. Das heißt, es entweicht. Da bleiben jetzt keine bleibenden Schäden. Die Schäden liegen jetzt nicht so sehr in der Meeresnatur, sondern sie liegen dann wirklich weiter oben in der Atmosphäre.
Dazu hat ein Energieexperte bei Ihnen auch eine Rechnung angestellt. Methan heizt die Atmosphäre ja deutlich stärker an als Kohlendioxid im gleichen Zeitraum. Auf welche Auswirkungen kommen Sie da?
Naja, da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Unbekannten. Dazu gehört natürlich die Geheimniskrämerei der russischen Seite. Wir wissen nicht genau, wie viel Gas dort ist. Wir wissen vor allem auch nicht, wie groß die Lecks sind, also wie schnell das Gas entweicht. Da müsste man erst mal rankommen durch Taucher, das ausmessen. Aber wenn jetzt wirklich alles Gas entweichen würde, was nach unseren Abschätzungen ungefähr in der Pipeline ist, dann wären das Auswirkungen in der Größenordnung eines der größten Braunkohlekraftwerke Europas über ein Jahr. Und das ist schon ganz erheblich. Anteil. Wir bemühen uns ja zurzeit gerade, die Emissionen aus der Kohle runterzubringen. Und wenn da jetzt nochmal so ein Braunkohlekraftwerk oben drauf kommt, sogar ohne Energiegewinn, einfach durch einen Unfall, dann ist das natürlich fürs Klima eine Katastrophe.
Sie haben gesagt, Methan löst sich eigentlich nicht in Wasser, aber tatsächlich kommt nicht zwingend das gesamte Methan, das da raussprudelt aus den Lecks, auch wirklich in die Atmosphäre.
Ja, Methan löst sich schwer in Wasser. Das heißt, unter normalen Bedingungen, zum Beispiel bei uns, wenn man jetzt eine Sprudelflasche nehmen würde, würde sich fast kein Methan lösen unter dem etwas höheren Druck. Das ist ja in 88 Meter Tiefe, diese drei Lecks, da wird ein Teil des Methans gelöst im Wasser, aber es ist ein sehr geringer Teil.
Worauf kommt es jetzt an, wie stark die Klimafolgen dieses Vorfalls letzten Endes sein werden?
Also man kann natürlich diese Lecks jetzt nicht reparieren. Das scheinen ja meterlange Risse zu sein, wie man gehört hat von Seiten der dänischen Aufsichtsbehörden. Da müsste man ja Schweißarbeiten vornehmen. Und die kann man natürlich nicht in einer Pipeline vornehmen, in der Gas ist, auch nicht unter Wasser. Das kann man sich vorstellen. Deswegen muss das Methan aus der Pipeline entfernt werden. Und deswegen schlagen wir, beziehungsweise wir bitten dringlich, dass man sowohl auf der deutschen Seite als auch idealerweise auf der russischen Seite das Gas entnimmt, abpumpt, um eben den Schaden zu begrenzen.
Wie zuversichtlich sind Sie, dass das passiert?
Na, ich würde sagen, das ist eine Notfallsituation. Da muss man auch völlig unabhängig davon, dass das Gas natürlich der russischen Seite gehört, auch auf der deutschen Seite das Gas abpumpen und ins Gasnetz einspeichern. Und wie man das dann kompensiert, kann man sich dann später überlegen. Und ich kann nur hoffen, dass auch auf der russischen Seite da die Vernunft überhand nimmt und das Unternehmen Gazprom verantwortungsbewusst handelt, ausnahmsweise. Allerdings momentan scheinen da noch keine Vorbereitungen zu laufen. Deswegen drängen wir ja darauf, dass das jetzt endlich in Angriff genommen wird. Und insofern hoffe ich, dass die zuständigen Ingenieure schnellstmöglich nach einer Lösung suchen. Je mehr Gas jetzt aus der Leitung entfernt wird, desto weniger strömen durch diese Lecks in die Atmosphäre. Und eines ist klar, wenn nichts passiert, wird die ganze Pipeline entleert und entleert sich auf Kosten des Weltklimas in die Atmosphäre.
Sascha Müller-Krenner, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, zu den Lecks der Nord Stream Pipelines 1 und 2. In diesem Sommer, da gab es einige Tage, da war für mich direkt klar, es ist so heiß, heute bleibe ich am besten zu Hause. Draußen fühlt sich so an, als würde einem jemand permanent mit einem heißen Föhn ins Gesicht pusten. Ob das zur neuen Normalität wird, darum ging es auf dem Extremwetterkongress, übrigens bei kühlen rund 10 Grad in Hamburg. Da wurden die neuesten Zahlen zu Hitzewellen und Dürren in Deutschland vorgestellt. Volker Mrasek fasst sie für uns zusammen.
Tobias Fuchs ist beim Deutschen Wetterdienst für Klima und Umwelt zuständig. Zum Start des Extremwetterkongresses in Hamburg ließ er heute Zahlen sprechen. Ganz frische Zahlen aus einem heute veröffentlichten Faktenpapier zu Wetterextremen. Für den Meteorologen sind die Daten ein klares Indiz.
Der Klimawandel ist in Deutschland bereits angekommen.
Der Sommer in diesem Jahr war der drittwärmste und zweittrockenste in den Aufzeichnungen des Wetterdienstes. In den Sommermonaten ist die Klimaerwärmung auch am stärksten spürbar.
Die Zahl heißer Tage mit einer Maximaltemperatur von mindestens 30 Grad Celsius ist seit den 50er Jahren von damals etwa 3 Tagen im Jahr auf heute im Mittel etwa 9 Tage im Jahr gestiegen. 40 Grad Celsius, früher bei uns unvorstellbar, wurden bisher in 5 Jahren erreicht in Deutschland. 1983, 2003, 2015, 2019, 2022. Sie sehen, die Abstände werden kürzer.
9 der 10 wärmsten Jahre in Deutschland seit 1881 seien in den letzten beiden Jahrzehnten aufgetreten, heißt es in dem neuen Sachstandsbericht. Das sei beispiellos.
In vielen Regionen kommt es seit den 90er Jahren zu einer massiven Häufung von Hitzewellen.
Bei ungebremsten Treibhausgasemissionen werde sich dieser Trend fortsetzen. Der Norden Deutschlands müsse sich dann auf bis zu 10 zusätzliche Hitzetage pro Jahr einstellen, der Süden sogar auf bis zu 20. Und das vielleicht schon im kommenden Jahrzehnt. Meist ist es in solchen Phasen nicht nur brütend heiß, sondern auch extrem trocken.
Unsere Daten zeigen, die Zahl von Tagen mit niedriger Bodenfeuchte hat seit 1961 bereits deutlich zugenommen. Es treten vermehrt sogenannte Carry-Over-Effekte auf. Das bedeutet, dass das in einem Jahr entstandene Wasserdefizit so ausgeprägt ist, dass normaler Niederschlag im Folgejahr dieses Defizit in den Böden nicht ausgleichen kann. Nach etwas Erholung in 2021 wiederhole sich diese Situation dieses Jahr nach einem relativ trockenen Winter und einem viel zu trockenen Sommer wieder.
Bäume und Wälder leiden dadurch immer bedrohlicher Unterwassermangel, landwirtschaftliche Erträge sinken. Der Wetterdienstexperte kam auch noch auf ein anderes Problem zu sprechen, das im neuen Faktenpapier aufgegriffen wird. Der Meeresspiegel steigt, weil Eiskappen und Gletscher schmelzen und weil das Wasser im Ozean sich erwärmt und dadurch ausdehnt. Auch das erhöht das Risiko für Wetterextreme in Deutschland.
An der Nord- und Ostsee wurde ein Anstieg des Meeresspiegels um 15 bis 20 Zentimeter über die vergangenen 100 Jahre gemessen. Eine Folge ist, dass Sturmfluten heute höher ausfallen.
Es ist zu befürchten, dass sich Wetterextreme durch den Klimawandel weiter häufen und nicht nur in Deutschland. Es sei denn, Industrie- und Schwellenländer bekommen es endlich hin, ihren Ausstoß von Treibhausgasen nachhaltig zu reduzieren. Das verlange ja schon das Klimaschutzabkommen von Paris, betonte Jochem Marotzke heute auf dem Kongress, Direktor am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg. Nur müsse der Vertrag auch umgesetzt werden.
Man kann sich dann fragen, wie plausibel ist das? Das ist eine Frage, die wir uns in unserem Hamburger Exzellenzcluster Klima, Klimawandel und Gesellschaft gestellt haben.
Das Ergebnis, sagt Marotzke, sei ernüchternd. Es gebe heute zwar internationale Verträge, Gerichtsentscheide und gesellschaftliche Bewegungen für mehr Klimaschutz, aber
insbesondere im Investitionsverhalten stellen wir fest, dass diese Abkehr von Investitionen in fossile Energien noch gar nicht stattfindet. Die Investitionen in fossile Energien heute sind noch immer deutlich größer als Investitionen in regenerative Energiequellen.
Das Fazit des Forschers: Die Welt sei noch lange nicht auf dem richtigen Weg. Mit einer Verschärfung von Wetterextremen ist also noch auf unabsehbare Zeit zu rechnen.
Schon ab 2031 könnte es also in Süddeutschland jedes Jahr 30 Tage geben, an denen es heißer als 30 Grad wird. Volker Mrasek hat die Zahlen vom Extremwetterkongress in Hamburg mitgebracht. Vor ungefähr 200 Jahren in einem kleinen Dorf in Nordirland, da gab es einen Wunderheiler. Zumindest waren die Leute überzeugt davon. Und dann?
Am 17. November 1815 starb James McGill im Alter von 70 Jahren. Seine letzten Worte, so erzählen es die Dorfbewohner, waren:
And he says, the soil that I lie in will cure anything that I cured in my lifetime.
Nach meinem Tode soll die Erde, die mich bedeckt, alles heilen, was ich zu heilen vermochte, als ich unter euch weilte.
Dass das nicht nur eine Legende ist, sondern dass da was dran ist, das hat sich ein nordirischer Forscher gedacht und die Erde genauer untersucht. Und tatsächlich glaubt er, dass er in der Erde antibiotische Stoffe gefunden hat, also die wirklich heilen können. In seinen Experimenten haben sie sogar gegen multiresistente Keime gewirkt. Das ist der Ausgangspunkt der Recherche gewesen von Fabian Federl, den wir gerade gehört haben, und Yannick Hannebohn. In der Podcast-Serie The Cure von Deutschlandfunk Kultur und Polar Berlin, da erzählen sie die Geschichte des Forschers und fragen, ob das eigentlich Hand und Fuß hat, was der da erzählt. Und sie wollen wissen, wie es um den Kampf gegen eine der größten Bedrohungen für die Gesundheit der Menschen steht, im Kampf gegen multiresistente Keime. Mit Fabian Federl habe ich vor der Sendung gesprochen. In angeblich heilenden Gräbern buddeln, das klingt schon sehr verzweifelt und auch sehr wenig nach hochkarätiger Wissenschaft. Gibt es da heute nicht bessere Wege, um neue Antibiotika zu finden?
Also Heilung aus dem Grab zu finden, wie das unser Protagonist macht, klingt erstmal verzweifelt, wird aber hoffentlich über die Serie hinweg klar, dass das einer Tradition folgt, einer Tradition der Antibiotikaforschung folgt. Die geht zurück auf die 40er, 50er Jahre, also die goldenen Zeiten der Antibiotikaforschung. Bis in die 50er, 60er hinein wurden Antibiotika quasi immer aus der Natur gefunden oder aus Zufall, wie bei Penicillin oder Streptomycin, also dem zweiten wichtigen Antibiotikum, das gefunden wurde. Die lagen in der Natur herum und mussten entdeckt werden, nicht erfunden werden.
Dem quasi darauf gewartet, entdeckt zu werden.
Also man musste keine große Chemie betreiben, um diese Stoffe zu finden. Man musste sie einfach nur finden. Und das wurde aber mit der Zeit einfach immer schwieriger, weil es immer weniger gab. Und es wurde auch immer teurer. Und deswegen sind die meisten Pharmafirmen auch aus der Forschung mittlerweile ausgestiegen. Also Bayer und Novartis sind ganz ausgestiegen. Roche macht noch ein bisschen. Und was die heute machen, ist rekombinatorische Chemie. Also die arbeiten direkt am Molekül, nicht an Stoffen, die es schon gibt in der Natur. Und diese Molekülarbeit ist einfach sehr, sehr aufwendig, sehr, sehr teuer und braucht große Labore. Und ehrlich gesagt kommt nicht so viel dabei rum, auch weil es sich nicht lohnt finanziell am Ende.
Also ist ja ein logischer Prozess eigentlich. Antibiotika, die wir nehmen und die wir Tieren verabreichen, die setzen eine Evolution bei diesen Bakterien in Gang. Die resistenten Bakterien vermehren sich und irgendwann haben wir dann eben multiresistente Keime. Aber was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist, warum es so schwierig ist, dann nicht Antibiotika einfach auch entsprechend anzupassen.
Die Antibiotika werden ja angepasst. Also es werden immer wieder neue Antibiotika entwickelt. Die werden aber aus alten zusammengesetzt, meistens. Wir haben mit CARB-X gesprochen, das ist der größte Forschungscluster für Antibiotikaforschung der Welt, das ist an der Universität Boston. Und die sagen, seit 1962 wurden keine neuen Antibiotika-Klassen mehr entdeckt. Das heißt, wenn ein Bakterium resistent ist gegen eine Antibiotika-Klasse, Beta-Lactam zum Beispiel, das wären die Antibiotika gegen die Staphylococcus aureus oft resistent sind. Wenn man jetzt aber zwei verschiedene Beta-Lactam-Antibiotika zusammenmischt, dann sind die immer noch resistent dagegen, weil die Wirkmechanismen sich nicht unterscheiden.
Das heißt, es bringt eigentlich nicht unbedingt so viel im Kampf gegen die multiresistenten Keime.
im Kampf gegen die multiresistenten Keime sollte man weniger Antibiotika einsetzen. Das ist das Wichtigste natürlich, also die sorgsamer einzusetzen. Dann gibt es zweitens Antibiotika nicht so viel in der Tierhaltung einzusetzen, versuchen, dass das nicht ins Wasser gerät, weil sich so eben Resistenzen auch ziemlich unterschwellig verbreiten können. Und das Dritte ist einfach, neue Antibiotika zu entwickeln, neue Klassen, ganz neue Wirkmechanismen zu entwickeln.
Und man kann auch mal in einem Grab danach suchen. Der Podcast The Cure von Fabian Federl und Yannick Hannebohn im Auftrag von Deutschlandfunk Kultur und Pola Berlin, den kann man hören in unserer Deutschlandfunk Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und da habe ich auch gelernt, in der Erde vor der Haustür nach neuen antibiotischen Stoffen zu suchen. Das ist überhaupt nicht so seltsam und dilettantisch, wie es vielleicht erstmal klingt. Denn unter unseren Füßen, da tobt ein kleiner Krieg. Und die Antibiotika, also die tödlichen Gifte gegen Bakterien, die sind eine Waffe, die da eingesetzt wird. Neue Wirkstoffe werden aber nicht nur da gesucht, sondern auch an einem ganz neuen, eigentlich noch viel ungewöhnlicheren Ort. Wobei eigentlich ist er im wahrsten Sinne naheliegend. Christine Westerhaus.
In der Erde leben Bakterien, Viren und Pilze auf dichtem Raum zusammen und konkurrieren um Platz und Nahrung. Um sich gegenseitig das Leben schwer zu machen, produzieren sie Stoffe, die andere am Wachstum hindern oder sogar töten. Ein idealer Ort, um nach interessanten Kandidaten für neue Antibiotika zu suchen, findet Kim Lewis von der Northeastern University in Boston.
Und wir haben uns überlegt, dass wir zuerst Bakterien untersuchen wollen, die sich nicht züchten lassen. Die dunkle mikrobielle Materie wird das genannt. Denn etwa 99% aller Umweltbakterien lassen sich aus ungeklärten Gründen nicht in der Petrischale züchten.
Kim Lewis und sein Team nutzen deshalb einen Umweg. Sie holen nicht nur die Mikroorganismen, sondern ihren gesamten Lebensraum ins Labor. Mit dem iChip, einer speziellen Apparatur, züchten sie Bakterien in winzigen Kammern direkt in ihrer natürlichen Umgebung. So brachten die Forschenden die Mikroorganismen dazu, Teixobactin zu produzieren. Der Stoff wirkt gegen gramnegative Bakterien, wie den gefürchteten Krankenhauskeim Staphylococcus aureus. Und zwar so, dass die Bakterien kaum Resistenzen entwickeln können.
Taxobactin ist momentan in der präklinischen Entwicklung und wird hoffentlich im nächsten Jahr in klinischen Studien getestet.
Doch nicht nur im Matsch sind Kim Lewis und sein Team fündig geworden. Auch in Fadenwürmern entdeckten die Forschenden einen wichtigen Produzenten von Antibiotika. Bakterien mit dem Namen Photoraptus. Die Würmer nutzen diese Mikroben für die Jagd. Treffen sie auf Insektenlarven, würgen sie diese Bakterien hervor und verteilen sie auf ihrem Opfer. Das Gift von Photoraptus tötet dann die Larve. Gleichzeitig produziert dieses Bakterium aber auch Antibiotika, die verhindern, dass andere Mikroben die Nahrungsquelle zersetzen. Und das macht sie für die Forschenden interessant.
These compounds have to be non-toxic. Diese Antibiotika dürfen für den Fadenwurm nicht giftig sein, denn die Bakterien wollen ihren Wirt ja nicht umbringen. Außerdem müssen die Moleküle, die sie produzieren, durch den Körper der Insektenlarven hindurchwandern können, ohne auf dem Weg zersetzt zu werden. Und das ist genau die Liste von Eigenschaften, nach denen wir suchen.
Denn viele antibiotisch wirkende Substanzen töten Bakterien zwar wirksam ab, sind aber auch für die menschlichen Zellen giftig. Kim Lewis und seinem Team ist es gelungen, die Substanz Darobactin aus den symbiontischen Bakterien zu gewinnen. In Mausexperimenten tötete diese Verbindung E. coli und Klebsiella-Bakterien ab, schadete den Mäusen jedoch nicht. Falls sich Darobactin auch beim Menschen bewährt, wäre es das erste Antibiotikum, das aus einem tierischen Mikrobiom gewonnen wurde. Und es hat Kim Lewis und sein Team auf eine weitere ungewöhnliche Spur gebracht, den menschlichen Darm.
But another thing that we noticed when we were comparing the sequences of genomes. Als wir die Genomsequenz dieses Bakteriums mit anderen verglichen haben, stellten wir fest, dass auch eine Mikrobe aus dem menschlichen Darm die Bauanleitung für Darobactin besitzt. Das bedeutet, dass wir Menschen wahrscheinlich schon seit langer Zeit Kontakt zu diesem Antibiotikum haben. Und das gibt uns einen interessanten Hinweis darauf, wo wir nach weiteren Antibiotika-Kandidaten suchen sollten. Im menschlichen Mikrobiom.
Es gibt für die Forschenden in Zukunft also noch viel zu tun. Kim Lewis lässt es sich deshalb nicht nehmen, noch eine dringende Info loszuwerden.
Eine Sache möchte ich Ihren Hörern noch mitteilen. Wir stellen Leute ein.
Das Fachmagazin Nature zieht ein vielbeachtetes Paper zurück.
Forschung aktuell hatte im Oktober 2020 über die vermeintliche Sensation berichtet. US-amerikanische Forschende stellten ein Material vor, das Strom verlustfrei leiten kann. Ein sogenannter Supraleiter. Doch anders als bereits bekannte Supraleiter sollte ihr Material nicht erst bei extrem niedrigen Temperaturen jeglichen Widerstand verlieren, sondern bereits bei Raumtemperatur, behaupteten die Wissenschaftler. In den vergangenen Monaten kamen jedoch vermehrt Zweifel an der Interpretation der Daten in der Veröffentlichung auf. Das Journal Nature möchte nun mit den Studienautoren die Bedenken weiter prüfen. Ob die Forschenden Fehler bei der Analyse der Daten gemacht haben oder sie vorsätzlich manipuliert haben, ist unklar.
Ein Medikament könnte den geistigen Verfall bei Alzheimer-Erkrankten bremsen.
In einer Pressemitteilung haben das US-Unternehmen Biogen und sein japanischer Forschungspartner Eisai mitgeteilt, dass eine große klinische Studie zu dem Wirkstoff Lecanemab mit über 1700 ProbandInnen positive Ergebnisse zeigte. Das Tempo des geistigen Abbaus ging bei den behandelten Personen um 27% zurück, verglichen mit Studienteilnehmern, die nur ein wirkstoffloses Placebo erhielten. Noch sind die Studienergebnisse nicht in einem Journal mit Begutachtungsprozess veröffentlicht. Weiterführende Daten möchten die Unternehmen Ende November im Rahmen einer Fachkonferenz vorstellen. Die Unternehmen streben eine Zulassung des Medikaments in den USA, Europa und Japan an.
Zeckenbisse schwächen unsere Immunabwehr.
Ihr Speichel kann die Funktion der Abwehrzellen in der Haut stören. Das zeigen die Ergebnisse einer Studie eines österreichischen Forschungsteams im Journal of Clinical Investigation. Das Team untersuchte die Haut von Menschen nach einem Zeckenbiss. Im Vergleich zu anderen Hautstellen der Probanden war die Funktion der Immunzellen in der Haut rund um den Zeckenstich beeinträchtigt. Weitere Experimente mit menschlichen Hautmodellen zeigten, der Speichel der Zecken löste die Veränderungen in der Immunabwehr aus. Der Erreger der Borreliose, einer Erkrankung, die Zecken auf den Menschen übertragen können, drang so leichter in die Haut ein. Zecken, die Borrelien übertragen, sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts in ganz Deutschland verbreitet. Die genaue Häufigkeit der Lyme-Borreliose ist nicht bekannt. Viele Erkrankungen verlaufen asymptomatisch. Über 1% aller Menschen mit Zeckenstichen zeigen jedoch Krankheitszeichen. Ein erstes Symptom ist häufig eine kreisrunde Rötung rund um den Zeckenstich.
Die Meldungen von und mit Lukas Kohlenbach.
Sternzeit, 28. September. Umzug vom Adler in den Delfin. Alle Sterne am Himmel bewegen sich um das Zentrum der Milchstraße. Aber alle laufen auf etwas anderen Bahnen und mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Daher verschieben sich ganz allmählich die Muster der Sternbilder und manchmal wechseln Objekte ihre Adresse. Fachleute sprechen von der Eigenbewegung der Sterne. Über menschliche Zeiträume ist sie nicht wahrnehmbar. Der große Wagen sah schon in der Antike genauso aus wie heute. Aber in 100.000 Jahren wird er arg verbogen sein, weil seine Sterne am Himmel in unterschiedliche Richtungen laufen. Ganz selten führt die Bewegung der Sterne dazu, dass sie ihr Sternbild verlassen und in ein benachbartes wechseln. Vor 30 Jahren war Rho Aquilae der erste recht helle Stern, der das getan hat. Seine Bezeichnung geht auf den Augsburger Astronomen Johann Bayer zurück, der 1603 den meisten mit bloßem Auge sichtbaren Objekten einen griechischen Buchstaben und den Genitiv des lateinischen Sternbildnamens zuwies. Rho Aquilae ist nur bei wirklich dunklem Himmel gut zu sehen. Vor 30 Jahren überschritt er die Grenze vom Adler in den Delfin. Das ist ein wenig so, als würde Ulm plötzlich über die Grenze nach Bayern driften. Zwar hat der Delfin keinen Stern mit der Bezeichnung Rho, aber trotzdem wurde aus dem Wanderstern nicht Rho Delfini. Den nächsten Adressenwechsel eines recht hellen Sterns gibt es erst in rund 400 Jahren. Dann freut sich Gamma Caeli im modernen und eher belanglosen Sternbild Grabstichel über den Wechsel in die antike Taube.
Das war's von Forschung aktuell. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Sophie Stiegler.